das ist cool. Das war, das ist bestimmt.
Oh Gott, siehst du, ich grunze dann, wenn ich so aufgeregt bin. Katastrophe.
Wir machen es einfach alle. Dass
mir ist auch schon mal, oh Gott, mir ist so viel schon passiert. Ich bin zum Beispiel berühmt dafür, dass meine Schuhe ständig abfliegen. Bei Dirty Dancing in Berlin habe ich ständig, gab es einen fliegenden Schuh, der kam immer von mir. Wenn ein Kollege einen Fehler auf der Bühne macht, dann bin ich die Erste, die lacht. Das ist leider ganz schlimm.
Ja.
Ja. Oh Gott, jetzt habe ich mich verschluckt. Ist das geil.
Patricia Meden, 34, aus Berlin, ist eine deutsche Schauspielerin, Sängerin, Musikdarstellerin, Katze und Bodyguard. Momentan steht sie als Pretty Woman auf der Bühne im Musical Pretty Woman. Im Interview mit kulturnews.de sagte sie: Oh Gott, da steht ein Kuchen. Nie gehört, der Podcast, der dir eine Stimme gibt.
Präsentiert von Gallery Voice Halstabletten.
Gallery Voice, besser gut bei Stimme.
Ich war mal irgendwo auf dem Comedypreis oder sowas, mhm, und da haben die mir erzählt, oder so ein Typ, ich habe mit dem gesprochen, dass das ist ganz oft bei Frauen unter sich, gibt es so diesen Hummerprinzip. Und das Hummerprinzip ist so, dass Frauen, wenn Hummer gecatcht werden,
ja,
und einer wird so gefangen und wird rausgeholt, ja, dass die anderen Hummer diesen Hummer runter, wenn Hummer gefangen werden und einer befreit sich,
ja,
ja, dass die andere Hummer den nehmen und wieder zurücktun.
Was?
Ja, das heißt, das hat immer so, genau, dass ganz oft Frauen sich nicht unterstützen,
ja,
sondern eher als Angriff sehen und
genau
sagen so, und das ist halt, und ich glaube, das ist, keine Ahnung, das war auch Mansplaining, weil es wieder ein Mann erzählt hat, vielleicht einfach ein Humbug.
Nee, aber leider, man kennt es doch.
Aber das ist mit diesem Musical, oder ich kenne das auch, dass man halt
aber
einfach,
generell bei Frauen, ich habe das auch bei Schauspielerinnen schon gehabt.
Genau.
Dann,
aber
die ist dann blond und älter und gar nicht mein Bereich, also unterschiedlicher, ja, kann, ja, will ich sein, und sie fühlt sich trotzdem bedroht. Wo ich
oder
mir denk,
angegriffen.
Du bist,
ja,
die Hauptrolle,
ja,
von dem Ding hier, ich bin nur eine Gastrolle. Entspann
und sofort muss man so, ja, okay,
ja,
das, ja, das ist schon, das ist
einfach traurig. Ist absolut unnötig.
It's just so sad.
Ja, Mann. Es ist unnötig und wir müssen da mal drüber weg. Also wenn ich eine schöne Frau sehe, dann ist mein erster Gedanke, Alter, ist die geil, ich muss mal Hallo sagen.
Hast du so bei mir und hier.
Seid ihr genauso?
Nein, aber, ja.
Und wenn du dann halt, andere sind halt so, oh, die, ich kenne das wirklich, dann kamen dann neue Leute in unsere Cast so rein, mhm, die dann später kamen und dann so, oh, die ist bestimmt eine Bitch. Sofort.
Ah.
Und die war bildschön, also, mhm, die war dann auch gleich immer alleine, nur bei den Jungs, wo ich mir denke, das ist so schade.
Nee,
und mich
hat
sie auch gemobbt vorher, vier Monate, bis ich mich dann irgendwann da reingedingst hatte.
Ja.
Wo sie gemerkt haben, okay, die ist irgendwie ein bisschen verrückt, deswegen kann man mit der umgehen.
Aber das ist wirklich, das stimmt wirklich, dass wenn eine, ich kannte das aus Amerika, aus einem Acting-Workshop, da kam halt ein Mädchen, die war halt einfach bildschön, mhm, wirklich richtig schön. Und sofort war so, ja, aber die ist halt nicht so klug oder sowas, ja, weißt du so.
Und
oder
sie
irgendwie
wissen nichts,
sowas,
sie,
ja,
haben noch nicht mit der Frau gesprochen und sofort,
ja,
kommt so ein Ding raus. Also ich,
aber es ist cool, schon schwer, mit, wenn du mit so einer bildhübschen Frau. Nee, es ist nicht,
ja, man
schwer,
ist unsichtbar. Ich kenne das. Ich habe bei Dirty Dancing hatten wir eine Penny, die war also wirklich zum Niederknien schön und,
ja,
war gärtenschlank und hatte so einen Arsch wie eine Schwarze. Ich sowas, und jetzt,
ja,
das ist eine Frechheit.
Fuck,
jetzt hat sie auch
on,
noch
God,
Arsch. Das kann nicht sein, genau. Aber mega super süße Frau.
Ja.
Wenn wir dann ins Felix zusammengegangen sind, damals, als es Felix noch cool war in Berlin, ja,
ja,
2000 irgendwas.
Ja, ja.
Oh shit, ist das nicht mehr. Direkt reingesetzt. Und der erste Strich. So, ich weiß nicht, ob das noch offen ist. Dann ging man so die Treppe runter. Du,
ja,
bist unsichtbar. Ich, meinen Locken voll aufgedonnert bis zum Getno. Du bist,
ja,
unsichtbar. Neben so einer Blondine kannst du nicht bestehen.
Das kann
nicht
ich mir
Club
schwer vorstellen.
Nee, aber du hast es richtig
das
gemerkt,
kann ich mir
dass die
sehr
Leute dich gar nicht sehen. Du wirst komplett ignoriert. Aber ich habe es halt verstanden. Ich sehe,
ja, ja,
ich würde sie auch angreifen.
Ich habe dann immer nur mein Humor-Level noch weiter hochgeschraubt.
Oh,
weil ich
shit.
Dann, aber dann war es auch so wirklich so krampfhaft. So,
was geht?
Kennt ihr den schon?
Warte mich, warte mich.
Und alle so, like, who is this person? This clown next to the wonderful woman.
Ey,
aber hier, zuerst mal machen wir mal einen schönen
ein
Cheers. Einen Ingwer-Toast.
Wir haben und gleich mal den Mund verbrennen, weil es ist noch scheiße heiß. Oh, darf man hier eigentlich fluchen? Wenn nicht, sage ich, es ist sehr heiß.
Es ist sehr heiß. Nee, hier wird eigentlich konstant nur geflucht.
Oh, das ist mein Name. Ich ziehe ein.
Mm. Oh, schmeckt schon lecker. Also, bisschen Background. Bisschen Background. Gott, das wurde so ernst. Entschuldigung.
Ja, kein Ding.
Du bist Musik. Wie würdest du dich denn vorstellen, wenn ich sage, hey, hallo, fährst du auch nach zum Schützenhof?
Dann sage ich nicht, hallo, ich bin Schauspielerin. Stell dir mal vor, wie
nein, stimmt, das wäre so blöd. Aber nee, ist die Reihenfolge Schauspielerin? Musical-Darstellerin, Tänzerin, also Podcasterin für mich jetzt? Oder, und wie rum? Ich finde es unfassbar unangenehm. Ich weiß, das ist eine blöde Frage, weil man will sich nie.
Das muss man klären.
Ich das muss super. Man klären, okay.
Ja. Also ich habe jetzt auch, die Tänzerin ist für mich schon lange her. Also ich kann mich wahnsinnig gut immer noch bewegen, aber ich war ja, Ballett ist schon so lange her, mein Spagat ist ein bisschen eingerostet, das gebe ich zu. Deswegen stelle ich
aber
mich
du hast eine klassische Ballettausbildung gemacht.
Genau, das ist 8 Jahre lang, Hardcore-Internat. Alles durchgemacht, crazy, was man da so durchmacht.
Ja, ja.
Und dann entschieden, dass ich lieber esse, als zu tanzen. Mhm. Also ich liebe tanzen, aber es war halt sehr viel auf Figur betont. Und dann bin ich halt zufällig zum Musical gekommen. Und ich finde, generell sind wir Schauspieler, auch beim Musical.
Ja.
Bist du Schauspieler,
natürlich.
Du stellst ja was dar.
Ja.
Und ich finde halt, in allen anderen Ländern funktioniert das, dass man einfach sagt, Actress, ob du jetzt Musical machst oder ob du Schauspiel machst.
Genau.
Und hier ist es halt dieser komische Musical-Darstellerin-Begriff, der auch schon so unfassbar lang ist und schon direkt nach einem Doktor klingt, aber halt nach keinem Guten. Das ist irgendwie
ja,
so ein komischer
Ausdruck. Aber ist das immer noch so oder könnte man das einfach von euch oder von uns aus einfach sagen, ja, Musical-Schauspielerin. Ohne
ja.
dieses Darsteller, weil ich glaube, dieses Darstellerin
ja, das
ist
halt
so
das Komische. Also ich würde generell einfach nur sagen, Schauspielerin,
ja.
die macht Musical und Film und Fernsehen. Also ich mache halt beides.
Mhm.
Nur die meisten Musical-Leute machen natürlich nur Musical und sagen auch mit Stolz Musical-Darsteller.
Ja.
Das ist jedem überlassen, wie er es möchte, aber ich bin halt Schauspielerin und mache das halt auf verschiedenen Feldern.
Ja. Und wie kam das denn, weil vom Tanz dann zum Singen?
Okay,
ja.
Pass auf. Okay, Soda Club Berlin. Ich mit 17 mich da reingeschleust mit dem Ausweis von der besten Freundin, die ungefähr wie ich aussah mit glatten Haaren. Und dann der Türsteher hat zusammen mit dem Hauptdarsteller von Ketzmar im Gladiator-Film, also dem richtigen Gladiator,
ja.
Haben so die Background-Kämpfer alle gespielt. Also die waren da richtig dabei. Der Türsteher. Und der meinte dann zu mir, weil wir öfter ins Gespräch kamen, du, wenn du keinen Bock mehr auf Tanzen hast, dann ich stell dich mal dem Typen vor. Vielleicht hast du ja Bock auf Musical, weil du singst ja auch voll
der
gut.
Der Türsteher hat das
der
gesagt.
Der Türsteher.
Und du so, red nicht so lange mit mir, ich bin 17.
Ah, ich
mich hier einfach durch.
Panik.
Und du so, ja, klar, hört sich gut an. Super.
Ich glaube, der wusste das irgendwann, aber das fand ich halt super. Und dann hat er mich halt dem Rudi vorgestellt, Rudi Reschke. Und der war wirklich gerade Monkeystrap bei Cats, kennt natürlich kein Mensch, ist einer der 150 Katzen, die da auf der Bühne sind. Und der hat dann gesagt, pass auf, ich helfe dir da mal ein bisschen, ich finde dich spannend. Und dann hat er mir, also meine letzte Variation und so, hat mir bei der Ballettschule voll viel geholfen. Und dann hat er gesagt, in 2 Wochen ist Cats Casting. Geh doch einfach mal hin, tut dir nicht weh. Singst du? Und ich so, ja, meine Oma war Sängerin, die hat mir das dann so mitgegeben. Ich bin auf meiner Ballettschule auch nur bekannt für Singen, nicht für meine Tanze.
Wirklich?
Darstellung. Ja, ja. Jedes Weihnachtskonzert, Solokonzert von mir.
Okay.
Ja, es war mega. Und dann hat er halt gesagt, komm doch hin. Und dann hat er mich allen vorgestellt und dann bin ich da hingegangen und habe das bekommen.
Was hast du denn gesungen?
Gesungen, mein erstes, ja. Ich hatte keinen Song vorbereitet.
Ja,
ich habe Happy Birthday gesungen.
Nein.
Ohne Scheiß, weil ich wusste es ja nicht. 2 Wochen und ich so, ja, was macht man da hier zum Tanzen? Und habe nicht damit gerechnet, dass ich weiterkomme. Weil ich war ja beim Tanzen immer so, ne, unterdrückt
ja,
und so
ja,
die Dicke
ja.
und so. Und dachte ich, naja gut, natürlich war ich da eine der Besten, weil die Tanzausbildung, muss ich ehrlich sagen, ist im Musical nicht ganz so
absolut,
hart.
Du musst ja auch singen gleichzeitig.
Genau,
ja.
Und die konzentrieren sich nicht ganz so sehr aufs Tanzen, sondern sehr viel auf Singen und wenig Schauspiel und wenig Tanz. Das finde ich immer ein bisschen schade beim Musical,
ja, ja.
dass sie dann alle so ein bisschen Larifari durch die Gegend hopsen.
Mhm.
Nicht alle, sorry, fühlt euch nicht bedroht oder so.
Ja, ja, ja.
Aber ich fand, dass das zu wenig war. Und dann bin ich halt voll rausgestochen. Und ich hatte das Glück, dass ein Typ bei dem Casting genauso aussah wie ich. Der war das 16. Mal beim Cats-Casting. Das war sein absoluter Traum. Und auf einmal kommt eine Usche an, die genauso aussieht wie er. Und es gibt ein Zwillingspaar in Cats.
Ja.
Und dann haben die
oh,
uns
nein,
zusammen
das
gecastet.
Ist perfekt, ja.
Wir haben 8 Stunden lang das längste Casting meines Lebens gemacht.
So oft habe ich Birthday gesungen.
Nee, du singst, du tanzt, dann kommst du weiter, dann
ja.
kommst du in die Gesangsrunde und wenn sie dann
ach,
sehen, okay, die kann singen, dann darfst du nochmal tanzen. Und dann haben sie halt die Paarungen gemacht und dann bin ich halt die ganze Zeit mit ihm zusammengetan worden und dann haben wir das halt bekommen. Und mein zweites
wie geil.
Casting...
Und der hat sich bestimmt so gefreut.
Wie ein Bekloppter. Also
oh Gott.
Aber wir sehen wirklich auch aus wie Geschwister, wenn du uns heute noch zusammenstellt. Es ist Irrsinn, es ist total geil. Als Katzen waren wir dann halt auch immer unzertrennlich
ja,
und
ja,
haben
ja.
auch anfangs zusammen gewohnt und so, weil wir voll so methodmäßig, ne?
Ja, ja, klar, oh Gott.
Das war mega. Und dann das zweite Casting war dann gleich Aida. Und da bin ich als Tänzerin hin und dann haben sie aber gesagt, ja, sing doch mal was. Und dann habe ich halt A Woman's Worth von Alicia Keys mitgebracht, so vor
ja.
dem Popsong. Ich kenne mich
ja.
null aus in Musicals. Und dann waren die so, erst gucken so alle runter und dachten so, oh Gott, so eine neue Tänzerin, wie langweilig. Und dann gucken alle langsam hoch und fangen an zu tuscheln.
Ja, ja.
Ich gleich so, sag mal, hört mir überhaupt jemand zu? Ich war schon direkt so eingeschnappt.
Ja, ja.
Und dann meinen sie, wir geben dir mal das Material von Aida, von der Hauptrolle, komm mal in 3 Stunden wieder und lern das. Ich kann keine Noten lesen, ich habe sowas noch nie gemacht. Und ich so, fuck, was mache ich jetzt?
Ja.
Zum Glück war eine CD draußen, eine Freundin von mir hat ein Auto, wir sind zu Saturn gerast, haben uns die CD gekauft, haben im Auto dieses Ding gelernt.
Nein.
Und dann bin ich zurück und habe das vorgesungen. Da war ab und zu mal la 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 dazwischen,
ja.
weil ich kann nicht
ja,
zaubern.
Ja.
Aber dann habe ich meine erste Hauptrolle gespielt und so ging es dann halt los.
Und dann also, hast du die Cover. Hauptrolle bekommen?
Nee, Cover. Also ich war 19. Ich habe die Zweitbesetzung der Hauptrolle gemacht.
What the aber fuck, trotzdem, so eben, unfassbar.
Eben, und es war halt so fett. Und seitdem habe ich immer gecovert, immer die Hauptrolle gecovert, auch ab und zu mal die Hauptrolle gespielt. Also es wurde dann, das sollte einfach so sein. Also ich bin dann so ins Musical reingerutscht.
Und du warst und 19 Jahre dann?
Ja. Das war echt, das war echt cool.
Holy moly. Und wo war das? In Berlin? Oder
das
in
war
München?
Auf Tournee.
Auf Tournee.
Also, ja, tatsächlich war München, glaube ich, meine erste Station. Oder Niedernhausen, ich weiß es nicht. Mit Cats war ich auf Tournee, ein Jahr Düsseldorf, dann auf Tournee. Und danach ging es direkt auf dieselbe Tournee mit dieser, mit Aida, das Musical von Elton John.
Ja.
Ja, und danach ging es immer weiter. Ich hab 16 Jahre lang nur Musical gemacht, durchgearbeitet. Ich hab nie aufgehört. Und zwischendurch natürlich irgendwann dann Gesangsunterricht bekommen, weil wenn du sowas immer mal wieder singen musst, also jeden Tag, dann brauchst du eine Technik.
Du brauchst eine Technik, musst genau so wissen. Ja. Ah, da waren wir gerade beim Beispiel Gallery Voice, haben wir hier auf dem Tisch.
War das da schon, gab es das da schon 2004? Ich glaube noch nicht. Wissen wir nicht. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ja.
Es gab schon immer. Nee, aber du hast erzählt, die klar, für die Stimme, wenn man so viel mit der Stimme arbeitet, muss man natürlich ganz viele Methoden haben, wissen, wie man die Stimme aufwärmt und sowas. Und du meintest, du hast die dann diese Gallery Voice was in der Backe
also
gehabt oder
mich
was?
Mich halten alle für verrückt. Also ich bin, glaube ich, die Einzige, die, wenn sie von der Bühne abrennt und einen Umzug macht, immer noch so eine kleine Bonbon-Dose dabei hat, wo die Leute wahrscheinlich denken, was ist da drin?
Ja, ja.
Da ist Gallery Voice drin, da ist Rucola Rucola! Ricola, meine ich. So ein Rucola. Ricola, also ich habe halt immer so ein paar Bonbons.
Ein bisschen und ich Pasto, genau. Spaghetti Bolognese.
Das ist ja mega.
People nee, ich hab dann
halt, also Gallery Voice ist halt super, wenn du es befeuchten willst. Das brauchst du halt ständig. Und Ricola hilft mir ganz oft, dieser Zucker manchmal, wenn du irgendwie, ich weiß auch nicht, wenn du dir Hustenreiz oder sowas hast. Also die beiden habe ich meistens dabei und ich stecke mir den echt in die Wange hinten rein.
Diesen Gallery Voice hier rein,
und
ja.
Da habe ich immer ein Bonbon drin. Gut, ich spuck dann natürlich ein bisschen mehr als die anderen. Aber ist mir egal, weil ich bleib gesund. Während die anderen irgendwie hustend manchmal dastehen oder halt dann super schnell heiser sind, habe ich halt meine Hilfsmittel. Und so kommst du halt durch die Show. Du musst 6 Shows die Woche brüllen. Das ist einfach nicht normal.
Gerade beim nächsten Thema, weil das sind 6-mal pro Woche.
Genau.
Das ist für mich, ich hatte einen Kollege, der auch, der hat Schauspiel studiert, Herr Busch, und der war, ist dann auch, der hat bei, wie heißt das, die Show, Udo Lindenberg.
Ah ja, Hinterm Horizont.
Genau, da hat er auch mitgemacht.
Mhm.
Und also auch klassischer Weg, also eher unklassischer Weg vom Schauspiel ins Musical gegangen. Mhm. Und das ist so viel Arbeit. Das ist ja wirklich... Da kannst du fast gar kein Privatleben mehr haben.
Das ist Leistungssport.
Und wie, und hast du auch manchmal Matinees?
Ja, also ich habe...
Matinees für die, meine wunderschönen Zuhörer da draußen. Matinees bedeutet Nachmittagsvorstellung.
Genau,
aber so, klingt einfach cooler.
nein, nee, ist alles richtig. Wir haben, ich mache auf jeden Fall Doppelshows sonntags. Ansonsten, die anderen müssen Samstag und Sonntag Doppelshow machen. Ich habe ja zum Glück einen 6-Show-Vertrag, die anderen haben einen 8-Show-Vertrag, was normal ist. Nur da ich meine Dreherei ständig verbinden muss, versuche ich immer, ich brauche 2 Tage frei, falls ich mal was drehen muss, dass ich zumindest die einsetzen kann, bevor ich jetzt von der Show fehle. Also mein Vertrag ist ein bisschen anders.
Ja.
Und wie gesagt, die 8 Shows, die mache ich nicht mehr. Ich habe das 9 Jahre meines Lebens gemacht. Und dann, du hast gar kein Leben mehr. Ich habe mir einmal im Jahr Urlaub gegönnt und war dann immer völlig ausgebrannt und habe halt weitergemacht. In einem Level, wo du auch denkst, sag mal, geht's noch? Und dann irgendwann merkst du dann halt, du wirst ein bisschen älter und denkst dir, ja, Privatleben wäre eigentlich auch mal ganz geil.
Ja, natürlich,
ne?
so.
Und dann bin ich halt auf die 6 Shows gegangen, damit ich aber zumindest das Wochenende habe.
Immer noch kein richtiges Privatleben.
Nö, hab ich nicht.
Das ist immer noch bei 6 Shows.
Es ist echt viel. Aber du kannst halt tagsüber chillen, dann bis 17 Uhr oder so und dann gehst du halt abends und machst deine Show.
Ja.
Und wenn es keine anstrengende Show ist, dann ist das gut. Und wenn es eine super anstrengende Show ist, dann hast du halt Pech. Also ich habe bei Bodyguard wie eine Nonne gelebt. Ich habe mich so geschont die ganze Zeit und irgendwann hast du auch die Schnauze voll. Bei Pretty Woman kann ich Gott sei Dank ein normales Leben führen, weil die singt nur, in Anführungszeichen, glaube ich, 6 oder 7 Songs. Und bei Bodyguard habe ich 14 Whitney Houston Songs am Abend gesungen. Da bist du natürlich, zappenduster danach. Da ist
ja.
Und nachdem ich das jetzt überlebt habe, für 3 Jahre habe ich die Rolle gespielt. 2 Jahre in Köln, dann habe ich es in die Österreich-Premiere auch noch gespielt. Und danach ist ja alles egal, weil jetzt Pretty Woman entspanne ich mich.
Total von 6 Lieder, okay.
Ja, total cool. Die sind mir total in die Kehle geschrieben, weil es sind so Popsongs von Bryan Adams. Die sind super schön, nur so ein paar hohe Momente. Und es ist einfach so eine geile, dankbare Show. Du gehst raus und hast gute Laune und Witz und Spaß und so. Und das hast du nicht bei jedem Musical. Bei manchen, die ziehen dich auch runter, weil Du spielst ja auch was. Das heißt, ich lasse jedes Mal, mache ich so mein Herz auf und spiele das wahrhaftig. Also ich versuche das ja immer echt zu machen. Und die ganzen Tränen so.
Ja, ja.
Wenn du jeden Abend so stundenlang rumheulst, dann gehst du auch so ein bisschen geknickt nach Hause. Und dann freue ich mich, dass ich jetzt mal wieder ein positives Musical habe, wo ich halt wirklich freudestrahlend und energetisch aus der Show rausgehe. Gut, bei Bodyguard war das auch so, weil I Wanna Dance
Ende,
war dieses Finale, da kannst du dann vergisst auch die ganze Dramageschichte. Aber es ist deutlich härter gewesen für mich. Und jetzt habe ich ein bisschen mehr Leben. So. Und dann auch noch in Hamburg, sehr geil.
Und in Pretty Woman, wie lange das machst du jetzt? Wie lange machst du das jetzt schon? Oder
Premiere war Ende September. Also im August haben wir angefangen zu proben.
Ja.
Und mein Vertrag geht bis Januar 21.
Okay.
Ja.
Und das heißt, und zwischendurch, wir haben kurz bevor wir angefangen haben, darüber gesprochen, du hast jetzt eine Hauptrolle oder eine durchgängige Rolle bei Charité.
Fett.
Okay. Herzlichen Glückwunsch, Straße. Das ist cool. Das bestimmt cool.
Oh Gott,
cool.
Siehst du, ich grunze dann, wenn ich so aufgeregt bin. Katastrophe.
Wir machen es einfach alle. Dass
ja, das wäre super. Bitte auch noch. Der Aufnahmeleiter einmal auch noch.
Ja. Aber das ist, und wann, seit wann weißt du das? Oder das ist, wie war das Casting? Wie war all das?
Das war super spontan. Das Casting war im Oktober. Da haben die einfach wirklich eine Woche vorher irgendwie gesagt, ja, wir würden gerne Patricia Mehn für die und die Rolle sehen.
Ja.
Und ich dann so, oh shit, ist das fett. Um Gottes Willen, die ersten zwei Staffeln kannte ich natürlich. Da waren halt so die ganzen Großstars von Deutschland mit drin. Und das Ding ist ja wirklich, die Charité steht ja. Ich liebe so echte Geschichten, die halt wirklich passiert sind und so. Oder über echte Orte. Und dann bin ich zum Casting gegangen und es war halt wirklich, die Rolle sollte halt für mich sein. Die ist Kubanerin, meine Mutter ist Kubanerin. Die hieß wie meine Oma.
Ah, okay.
Und die ist in die DDR gekommen, weil wir erzählen die Geschichte von der DDR und des Mauerbaus, wie meine Mutter. Also meine Mutter ist ja aus Kuba gekommen und hat hier studiert an der Humboldt-Universität. Also da werden dann so die Besten rausgesucht und die kriegen dann ein Stipendium und dürfen in Deutschland studieren und die kommen dann mit ihrem Wissen quasi wieder zurück nach Kuba und arbeiten dann dort.
Okay.
Und das hat meine Mutter gemacht. Und diese Krankenschwester, die ist halt als Arbeiterin, also ein bisschen anders, aber ist sie halt auch nach Deutschland gekommen, macht hier ihre quasi... Arbeitet an der Charité, hat die Ausbildung schon gemacht, aber arbeitet jetzt da und nimmt dann das Wissen quasi wieder mit nach Kuba und geht dann zurück. So, das ist so, wie es vorgesehen ist. Und das habe ich halt beim Casting auch erzählt. Ich so, Leute, ich weiß, wir haben nicht viel Zeit, aber ich muss mal kurz sagen, wie nah das an meinem Leben ist. Ich fand das halt spannend. Das sollte jetzt irgendwie gar nicht mehr helfen. Aber die Rolle, lustigerweise, der Name wurde noch zweimal geändert. Die heißt jetzt nicht mehr wie meine Oma, aber zu dem Zeitpunkt war das so krass. Dann habe ich halt dieses Casting gemacht und da war eine Braut, die war meine Anspielpartnerin. Da drin.
Ja.
Die war super. Und ich so, als das Casting fertig war, ich war so dankbar, weil Regie war geil, Anspielpartnerin war geil.
Und sie war Anspielpartnerin. Sie war gar nicht mal nach gecastet.
Pass auf.
Oh nee.
So, dann war die Anspielpartnerin. Und ich gehe noch zu ihr nach dem Casting. Ich so, ey, ich bin dir so dankbar. Endlich mal eine anständige Anspielpartnerin. Du hast mir so viel gegeben.
Oh nein.
Wegen dir habe ich echt viel besser gespielt. Und sie so, ja cool, danke. Geh raus. Und dann später habe ich halt Maskenprobe, als ich dann angereist bin in Prag. Ja. Und dann ist das die Hauptrolle.
Oh. Und ich so, nein!
Oh mein Gott!
Und du so, ja wirklich. Also normalerweise lesen die das einfach. Du hast es fast
ich
so gut gemacht.
Ich habe mich richtig reingesetzt. Ja. Ich so, ey, das solltest du wirklich öfter machen. Katastrophe! Und zum Glück ist Lina Gummig der entspannteste Mensch und coolste Mensch, den es gibt, weißt du, weil bei Frauen, das kannst du ja ganz schnell falsch und dann bist du für immer gestorben.
Ja,
wir müssen ja beste Freundin spielen in dem Ding.
Ah, okay.
Also hätte ich mich ja voll in die Nesseln gesetzt, aber sie war ja tiefenentspannt. Ja. Die wusste, die hat dann auch gesagt, ja, das habe ich überhaupt nicht gestört, ich fand es voll nett von dir. Und ich, oh Gott sei Dank, eine coole Braut.
Ein sehr authentisches Kompliment.
Ja, also, weil es war wirklich kam von Herzen und ich war so erleichtert, dass alles so gut gelaufen ist.
Oh,
jetzt hat sie mir dann erzählt, aber ja, sie war. Aber da war unsere Chemie halt schon so gut, dass ich das Gefühl hatte, ich kann sowas sagen.
Ja, geil, ey.
Aber ich bin auch so ein Tollpatsch, sowas passiert auch nur mir. Also.
Ja, das ist wirklich.
Informieren wäre ganz gut bei einem Casting. So, ne? Mal so gucken, wer da so drin sitzt.
Ich bin auch bei Charité. Ich habe die ersten zwei Staffeln gemacht.
Oh. Warte mal, nee, doch, ich erinnere mich. Und dann weiterlügen, das geht gar nicht. Ich bin dann sofort ehrlich und sage, ey, sorry.
Ich kenne dich gar nicht. Nee. Naja,
ich kenne dich gar nicht.
Vorgestern habe ich. Da war ich auf so einer Veranstaltung für die Berlinale auch und da war ein Mädchen, die kam zu mir und so, ah, hey, Katjana. Und ich so, hey. Und ich umarme sie und halte die Umarmung, weil ich wusste so, ich muss jetzt rausfinden, wer diese Person ist. Ich dachte so, wenn ich sie gleich angucke, wird sie es in meinem Gesicht erfahren.
Oh,
und dann war ich schon ganz viel zu lange Umarmung. Aber wirklich, ich habe es in der letzten Sekunde habe ich rausgefunden, wer es ist.
Ah, wow.
Ja. Es war ein übertrieben langer, auch die Umarmung hat nicht zu unserem Kontakt gestanden. Also es war dann eindeutig, dass sie...
Es war ein bisschen awkward,
Selbst mein Freund jetzt damals, den habe ich kennengelernt und dann hat er mich später angesprochen. Ich habe ihn auch nicht erkannt. Ja, und dann habe ich so, ich weiß nicht, wer du bist.
Ja, aber du siehst viele Menschen, oder, in deinem Job? Ist das nicht so? Ich versuche mich immer damit zu retten, weil man lernt 1000 Leute kennen. Bei uns steht dann immer so der Name drauf oder auch im Theater. Da sind so viele Mitarbeiter und dann bist du mit denen auch voll cool. Und irgendwann ist der Moment vorbei, wo du nach dem Namen fragen kannst.
Oh, ja.
3-4 Monate mit denen arbeitest, kannst du nicht mehr fragen.
Ich hatte mal einen Freund.
Du hattest mal einen Freund?
Nein, ich hatte mal einen Freund. Aber ich habe seinen Namen nicht gewusst.
Oh, shit.
Und da war es eindeutig zu spät zu fragen.
Oh nein!
Und dann habe ich morgens einfach versucht, seine Briefe durchzugucken und zu gucken, wie heißt denn dieser Typ? Aber der hat einen Mitbewohner. Und deswegen war ich so, er ist entweder der Stefan oder irgendwas.
Scheiße.
Ja, es war halt so ein kleines Affärending. Und dann steht tatsächlich in meinem Handy Jonathan, I think.
I think. Ja, super.
Aber dann haben wir das Schluss gemacht und dann war es
ja,
gar
weil wenn man
Problem.
Den Namen nicht kennt, dann hat man noch so, ne, keine Basis. Mich interessiert.
Du machst das gut, Typ.
Hey, super. Super Ride. Ich gehe dann mal.
Super Ride.
Hoffentlich hört mein Freund das nicht, oh Gott. Bin ganz brav.
Lalalala. Aber das heißt, das ist ja, jetzt geht es eigentlich weiter mit sehr viel. Also das ist dann sehr, muss da viel Koordination haben mit vom Musical, dann die Drehtage. Das heißt, du pendelst sehr viel, oder? Du pendelst zwischen Hamburg und Berlin,
also,
oder
jetzt? Gerade war es extrem. Also ich bin, der Februar war extrem. Ich bin nach dem Valentinstag, ich bin Anfang Februar, eine Woche war ich in Prag und habe da gedreht. Dann bin ich zurückgekommen für einen Tag, habe die Vorstellung gespielt am Valentinstag. Bin am nächsten Tag nach Wien geflogen, habe nämlich da noch eine Gala gesungen. Dann bin ich zurückgeflogen, habe eine Doppelshow gespielt und bin dann in den Zug gestiegen und morgens nach Prag. Und dann habe ich in Prag gedreht für 4 Tage. Und dann ging es zur Berlinale. Da muss ich dann von der Charité ja noch ein paar Veranstaltungen machen. Und jetzt bin ich wieder hier. Also so geht das schon die ganze Zeit. So war es auch im Oktober bei dem Casting. Ich habe zwischendurch auch noch die Synchronisation von dem Cats-Film gemacht. Da habe ich die Grisabella eingesungen. Da bin ich auch die ganze Zeit hin und her geflogen. Dazwischen das Charité-Casting. Dazwischen noch Soko Stuttgart gedreht. Da habe ich auch noch eine Rolle gespielt. Also mein Herbst war so voll geballert, dass ich dachte, jetzt kann ich mir entspannen im neuen Jahr. Pustekuchen. Charité ging natürlich noch weiter, weil ich habe ja eine lange Rolle. Ich bin in allen 6 Folgen dabei. Das heißt, wir haben im November, Dezember angefangen zu drehen und haben jetzt im Januar Februar dann weitergedreht. Also das ist halt so das Ding. Also ich bin die ganze Zeit unterwegs, aber jetzt gerade ist erstmal Stille. Ich hoffe nicht zu lang, weil drehen ist ja gut.
Ja, das stimmt. Aber das ist sehr viel. Aber es ist sehr cool. Also wenn man das alles liebt, dann ist es ja eigentlich eher
ganz
sowas.
Ganz genau. Wenn du deinen Job liebst, dann hast du die Kraft, dann holst du dir das irgendwo noch aus der Arschbacke raus.
Und wie geil ist das denn zu sagen, ich bin gerade auf dem Weg nach hier nach Wien oder nach
Prag
und so. Ist doch
Prag ist so schön, ich war noch nie da. Und dann hatte ich mal einen Tag frei so zwischendurch.
Prag,
und dann
Bier gibt es. Gutes Bier in Prag. Billigbier.
Oh, alles klar. Ja. Wenn ich das nächste Mal direkt frage. Ich habe gehört, hier gibt es Billigbier. Kann mir jemand... Geh ich einfach
nee, Prag verstehen. Jetzt hatte ich gerade eine Frage. Einen Moment.
Ich rede in der Zwischenzeit Tschechisch. Genau. Dobrý den heißt guten Tag, habe ich gelernt. Ahoi ist ein lockeres Hallo.
Ein lockeres Hallo?
Ja,
was ist denn ein strenges Hallo?
Naja, eigentlich Dobrý den. Nee, Dobrý den ist halt guten Tag. Oder Dobrý noc ist, glaube ich, gute Nacht. Oh Gott, jetzt kommt irgendein Tschech und sagt, die Alte, die redet total einen Scheiß. Und Dobré ráno ist guten Morgen. So, das sind so die Höflichkeiten. Dann sagst du Jakuj oder so. Ja. Das kann ich überhaupt nicht aussprechen. Das ist Danke. Und Prosím ist Bitte. Das reicht. Mehr kann ich nicht. Ich muss immer lernen, danke, bitte und Hilfe. Das habe ich leider vergessen. Zum Glück brauchte ich keine Hilfe.
Ja, ja.
Sonst wäre es blöd. Prosím, jakuj, dobrý den. Und alles so. Ja,
ahoi, ahoi. Ein lockeres Hallo? Also bitteschön.
Ein lockeres Hallo. Zu Hilfe, ein lockeres Hallo.
Ein lockeres Hallo.
Oh Gott. So, ist dir deine Frage wieder eingefallen und da habe ich dich völlig derailed.
Derailed, das ist schon sehr lustig. Ja, das ist schon ziemlich viel Arbeit, aber es macht Spaß.
Ja, das ist es. Ich versuche halt ein bisschen mehr Richtung Drehen zu gehen im nächsten Jahr,
ja,
damit ich auch ein bisschen mehr leben kann. So,
ja,
weil
klar.
Beides ist wirklich viel. Also wenn du dann beim Musical kannst du schon noch ein gutes Leben führen, nebenbei irgendwie, wenn du es gut organisierst. Aber wenn du dann an deinen freien Tagen auch noch immer weg bist, hast du überhaupt keine Chance für irgendwas. Also ich habe meinen Freund jetzt eine Woche nicht gesehen und als wir uns zurück hatten, da waren wir so irgendwie fast, wie als hätten wir uns 3 Jahre nicht gesehen, weil das immer so furchtbar ist.
Ja, nee, natürlich, wie schlimm ist denn der Film Cats?
Darf man jetzt zugeben?
Der ist. Nee. Darf man das?
Darf man zugeben, dass ich hab den noch nicht gesehen? aufgrund meines
du hast
extremen
nur deine,
Stundenplans.
Du hast nur deine Stellen.
Ich habe meine Sachen eingesucht und ich habe auch gesehen, aber ich habe dann nicht die fertige Version gesehen. Ich habe noch das im Pyjama mit lauter Punkten
auf, okay.
Obwohl halt die CGI-Sachen gemacht werden. Ich habe den Film noch nicht gesehen. Ich schäme mich zutiefst. Aber ich war immer dann, wenn irgendwelche Termine waren, wo wir es hätten sehen können oder die Pressevorstellung, war ich am Drehen oder war ich gerade auf dem Weg irgendwo hin. Also ich hatte nicht die Zeit und ich wollte so gerne ins Kino. Und
ich bin ja auch eine Premiere.
Ich will auch mal dahin mich hinsetzen und meine Stimme so plötzlich im Kino hören. Das wäre schon geil gewesen. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe ihn bis heute nicht gesehen und ich würde gerne irgendwie eine Privatvorstellung für mich selber machen im Kino.
Das
freiwillige Vorwehr. Ja. Weil damit ich das mal sehen kann im Kino. Das ist total schlimm. Ich habe ihn nicht gesehen. Aber ich habe ja ganz tolle Sachen gehört.
Ja, wirklich. Also das war auch eine ich habe ihn auch natürlich nicht gesehen, aber es war eine gewisse,
natürlich nicht. Komm, gib's doch zu. Die Moderatorin trägt ein Cats-T-Shirt unter ihrem Hoodie. Ich sehe es. Ich liebe Cats forever and forever.
Ich habe mir sehr viele Tweets angeguckt über den Film. Gruselig, und das war schon sehr lustig.
Ja, aber ich finde halt...
Hast du mehrere Filme schon, Musical-Filme synchronisiert?
Nein, noch nie. Und deswegen hier, Obacht, ich möchte das mehr machen.
Wirklich? Ja,
ich fand das total geil, die Arbeit. Also ich bin ja wirklich geborene Rampensau. Ich muss immer vorn stehen und finde das total geil.
Das fällt gar nicht so auf.
Nee, gut. Und das Coole ist aber, ich habe das auch total genossen, dass da jemand anders ist. Du musst dich komplett auf diese Person einlassen und du musst mit der heulen, du musst mit der fühlen. Ja. Ich fand das faszinierend, diese Arbeit. Also ich habe noch, und du kannst im Pyjama wie so ein Vollpenner in dieser Booth sitzen und nur deine Stimme macht die Arbeit. Ich fand das unglaublich befreiend zuallererst und ich fand das total schön. Und dann guckst du es dir an, ich habe dann halt meinen Take natürlich gesehen.
Ja, klar.
Und dann kriegst du plötzlich, also wenn es
Gänsehaut
war, kriegst du Gänsehaut, weil da jemand anders deine Stimme hat. Und es war, und es hat voll gepasst bei mir in Jennifer Hudson. Es war wirklich so, das haben mir die Universal Chefs auch gesagt später, du klangst halt wie sie. Und ich so, oh Gott, oh Gott. Das ist ja geil. Ich liebe Jennifer Hudson. Hut ab.
Jennifer Hudson, ja. Okay.
Die ist unfassbar, diese Frau. Und dann, als sie mir so ein Kompliment gemacht haben, war ich natürlich total froh. Und es ist einfach eine super schöne Arbeit. Also ich würde gern mehr davon machen. Also anscheinend war das ganz gut, was ich da gemacht habe. Und ich hoffe, dass sie das sich merken und
klar, natürlich.
Gerne mal wieder mich anfragen. Weil Synchron macht total Bock.
Ja, das ist...
Und wieder eine neue Sache. Dann mache ich Musical, dann mache ich Schauspiel.
Ich wollte nämlich gerade sagen, wer macht deinen Stundenplan?
Noch keiner. Und entsprechend chaotisch ist es. Ja, also meine Agentur, die guckt natürlich, dass sie die Reisen und so alles so ein bisschen koordiniert. Die Galas mache ich immer noch selber, so meine Musical-Sachen. Die kommuniziere ich dann aber natürlich auch mit ihr, damit sie auch weiß. Aber so langsam wird es eng. Das muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber ich finde, ich bin auch noch nicht Promi genug, um mir einen Assistenten zu holen. Du kannst doch nicht als...
Das ist schon ein bisschen...
Weiß ich, das wäre ein bisschen
oder
hart.
Vielleicht
so.
Fragst du jemanden, der einfach ein Praktikum bei dir machen möchte.
Wie uncool, stell dir mal vor. Entschuldigung,
das ist eine Praktikantin.
Ich kenne sie aber gar nicht, das ist völlig Wurst. Aber ich habe viel Arbeit für sie. Und es ist umsonst. Nee, Oh shit, da hinten wird gelacht.
Ja, aber shit.
Ich versuche gerade was aufzubauen. So ein bisschen, ich glaube, PR ist super wichtig, dass du da jemanden hast, der sich kümmert, weil ich habe keinen Überblick. Ich kann das auch nicht steuern. Ich weiß auch gar nicht, was cool ist, so im Musical. Was mich ein bisschen stört in Deutschland, ist ja Musical so ein bisschen uncool. Wir haben so einen scheiß uncoolen Ruf, so von wegen, die können so ein bisschen singen, ein bisschen spielen, ein bisschen tanzen, aber nichts richtig. Das finde ich halt schade. So. Und das versuche ich ja so ein bisschen aufzuräumen, dieses blöde Vorurteil, indem ich eben alles mache und hoffentlich auch gut mache, aber anscheinend damit eben die Leute das wissen. Und ich glaube, für mich wäre zum Beispiel wichtig, dass das jemand auch ein bisschen steuert, wohin kann es gehen oder dass man mir sagt, welche Veranstaltungen sind cool. Oder was ich total traurig finde, ist, Musical-Darsteller werden auch nicht ausgestattet oder so. Weißt du, wie viele Premieren ich gehe und wie viele Galas ich mache, wie viele Fotos und Videos von mir online sind. Und ich muss mir die ganze Zeit die Klamotten kaufen. Und dann hast du die einem angezogen und dann denkst du dir, kannst du nicht für die nächste Gala schon wieder das neue
Kleid. Genau, ja, klar.
Und es ist halt auch scheiße teuer. Und ich so, warum interessiert keinen Schwanz, kein Mensch.
Keine Vagina.
Keine Vagina, was wir so machen. Es ist irgendwie so ein bisschen traurig. Und da finde ich, kommt dann halt PR so ein bisschen ins Spiel. Natürlich muss das alles zahlen, aber es ist halt gut, weil die können das koordinieren, die können planen, die können dich auf die richtigen Events schicken, damit eben Musical auch mal irgendwie mit was Coolem verbunden wird und nicht immer nur, ich weiß es nicht, was ich jetzt sagen soll.
Ich weiß komplett, was du meinst und es ist krass, weil in Amerika ist das schon ein großer Unterschied.
Eben.
Also in New York ist es ja so, dass wenn du da im Musical bist, ist es halt einfach, da machen sich die ganzen Toren auf. Ja,
ja, automatisch wirst du kriegst, es gibt ja auch Preisverleihungen auch fürs Musical, sowas gibt es bei uns gar nicht.
Tonys,
nur
oder?
Hier, genau, die Tonys, das ist wie der Oscar fürs Musical. In England gibt es das auch, nur hier in Deutschland gibt es das nicht. Pass auf, jetzt gibt es aber eine Musical-Verleihung. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt in die Nesseln setze, aber ich muss das mal sagen. Die ist aber nur für deutschsprachige Was Originalstücke. Wo ich mir denke, what the fuck? Wieso müsst ihr Deutschen schon wieder eine Schublade erfinden? Warum? Es gibt so viele Musicals, die hier spielen, die aber international sind und hierher geholt wurden und die die Leute lieben. Und Preise gibt es aber nur für die Leute, die in einem deutschsprachigen Original-Musical sind. What the fuck? Ist das denn schon wieder? Jetzt bin ich natürlich aus allen Awardshows rausgeschrieben aus deutschen Musicals.
Nein,
ist mir wurscht, aber es ist einfach, das kann doch nicht sein, Leute. Könnt ihr nicht irgendwas schaffen, damit wir auch,
ja,
damit
natürlich, es größer wird,
damit es auch ein bisschen Dankbarkeit den Darstellern gegenüber, dass die kein Privatleben mehr haben, dass die 8 Shows die Woche sich abrackern und irgendwie gibt es das nicht und das finde ich schade, das sollte so nicht sein.
Ja, natürlich.
Und in allen anderen Ländern klappt das und da ist es auch so geil, der spielt.
Man feiert das und egal, ob das jetzt irgendwie deutsch oder was auch immer ist.
Ja, und dann kommt irgendwie ein Jake Gyllenhaal und dann hat dann einfach mal Bock, mal wieder Theater zu spielen oder in einem Musical plötzlich ist dann irgendwie eine Darstellerin, die in Black Panther war oder keine Ahnung, das ist alles normal. Es geht so in eins ineinander über, weil wir alle Schauspieler sind. Ja. Dankeschön.
Ja.
Und hier ist es halt immer so, ich bin mal zum Casting gegangen und dann meinten die so, als Kompliment getan, so, Mensch, du kannst ja richtig spielen, aber wir dachten, du machst Musical.
Oh, das ist
da will ich schon immer den ganzen Laden zack, einmal in so eine Ohrfeige verpassen.
Blöd,
musst dann natürlich freundlich lächeln und es ist ja ein Kompliment, aber es ist natürlich wieder ärgerlich, dass, und ganz ehrlich, natürlich gibt es schlechte Darsteller, das ist ja logisch, es gibt schlechte Schauspieler, es gibt schlechte Darsteller, aber irgendwer muss so schlecht gewesen sein, dass er unseren Ruf komplett versaut hat.
Ja.
Wer war das?
Ja.
Soll sich jetzt bitte hier melden mit Leserbrief?
Ja, wirklich.
Gibt's sowas noch heutzutage?
Nee, aber das ist wirklich so, dass man, ich weiß nicht, woher dieses Konzept kommt, dass die nicht spielen können oder dass es halt, ich glaube, grundsätzlich ist wahrscheinlich für den meisten, aber eine konfuse Sache, dass halt einer spielt und dann einfach stops and goes into singing.
Ja.
Aber nach den ganzen Shows, nach Glee, nach diesen ganzen...
La La Land,
dass ist man weiß, so, das ist doch voll, das ist eine Artform, das ist auch genauso wie wenn anderen in Tanz übergehen.
Ja.
Und
die Deutschen lieben es, aber sie lieben es leider meistens nur vom Internationalen.
Mhm.
Und die Leute, die hier Musical lieben, das ist eine sehr kleine Bubble, so, in der man so drin ist. Na, zum Glück haben wir viele Zuschauer, aber es ist halt auch wahnsinnig teuer natürlich, die Tickets. Die müssen ja, das ist ja ein halber Familienurlaub, wenn die dann mal zu uns in die Show kommen. Und es ist in England und in Amerika auch besser, das ist günstiger. Da sind richtig Schulausflüge geplant, da sind Schülertickets, da sind so viele Aktionen. Aber ich glaube, die Firmen haben ja auch gar keine Chance, sowas anzubieten, weil es eben nicht so selbstverständlich ist. Ich kenne mich da nicht aus, muss da in diesem Firmenkonzern da muss man sich irgendwie reinwursteln. Ich kann jetzt nicht irgendwas behaupten, aber ich finde einfach, das Musical hier, es ist zu teuer für die Jugend.
Ich wollte
und deswegen ist es auch nicht cool, weil wir die Jugend nicht reinkriegen.
Genau, wie ist denn das Publikum so? Das war, was für Leute gucken sich das an?
Also es kommt auf die Show an. Ich glaube, es gibt Shows wie, also bei uns zum Beispiel, gut, Kinder mit der Prostituierten-Geschichte, vielleicht nicht ganz so jung, aber die sind schon relativ jung, aber es ist nicht eine Kindershow, würde ich sagen, aber es sind auf jeden Fall, zum Glück haben wir jüngeres Publikum, wir haben junge Erwachsene, wir haben aber auch viele ältere Leute. Bei uns ist es schön gemischt, aber das hat einfach mit dem Stück zu tun.
Ja,
die Leute lieben den Film von damals, die gucken den gerne an
ja.
und die Jungen finden halt die Story jetzt auch noch spannend und wir haben es halt modern gemacht, wir haben coole Leute besetzt und das ist halt Bryan Adams Musik, das funktioniert schon. Aber es gibt halt einfach Stücke, die ziehen halt nur ältere Leute an, dann weiß ich nicht, Phantom der Oper, da denke ich jetzt auch nicht, dass jeder 15-Jährige sagt, boah,
lass uns
muss
so dahin
ich jetzt
gehen,
sofort rein.
Also, es ist Mama packt den Skateboard weg.
Ja.
Es geht.
Oh Gott, jetzt habe ich mich verschluckt. Oh, ist das geil. Sorry, ich nehme mal kurz einen Schluck. Von dem Ingwer-Tee. Mama packt das Skateboard weg. Ich kann nicht mehr. Mach's euch fertig. Ja. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Wir finden, die Promotion findet nicht richtig statt.
Mhm.
Die Musical-Leute, Instagram hat auch, haben die wenigsten noch verstanden. Ich bin auch noch total die Insta-Oma. Ich versuche auch, mich da irgendwie durchzuwursteln. Aber irgendwie klappt's. Ich weiß es nicht. Ich weiß wirklich nicht, woran es liegt. Aber wir haben grundsätzlich eher, ich sag mal, zwischen 30 und 50 so. Das
okay.
ist so eher.
Und 30 und 50
wäre noch
jung.
Genau. Also das sind dann aber auch wirklich die, wo dann die sich mal was Besonderes schenken oder so. Du kannst nicht einfach mal eben wie ich fliege nach London, hole mir da spontan ein Ticket und ein Hotel und bin günstiger dran, als wenn ich mir hier einmal eine Show anschaue an einem Samstagabend zu den besten Kategorien. Also das ist einfach zu teuer. Es ist zu teuer. Das darf ich wahrscheinlich nicht sagen, weil ich hier der Darsteller bin.
Nee, aber das ist doch, wenn das
muss
auch
für jeden erreichbar sein. Und dann kriegen wir die Leute rein. Aktionen machen, immer mal wieder günstigere Karten anbieten, eben auch für die Jugend, damit damit die das schon früh cool finden irgendwie, ja. Weil die finden das auch gut. Wir haben auch mal Schulklassen drin und am Anfang ist denen das immer peinlich, gerade wenn irgendwie Pretty Woman plötzlich so ein bisschen sexy wird, dann hörst du so Kichern im Publikum und lustige Lacher. Klar. Aber danach finden die es mega, dann stehen die an der Stage Door und wollen ein Autogramm und du denkst dir so, ja cool.
Natürlich, ja. Und
ein paar Leute hast du gekriegt.
Motiviert man da auch
genau,
viele junge
Leute. Dann schreiben die, ja, ich habe mich nie getraut, aber ich finde Musical ganz toll, aber jetzt hast du mich motiviert und jetzt würde ich gerne mal anfangen und wo kann ich anfangen und ich gebe denen auch immer gerne Tipps und so und ich finde es halt so schön, nur wir müssen einfach mehr reach the youth, also du musst einfach mal ein bisschen gucken, dass wir die Jüngeren auch kriegen. Aber da ist unser Stück natürlich ganz cool, aber nicht jedes Stück. Also wir haben halt so viele alte Schinken hier auf der Bühne, dann kommt zum unzähligsten Mal Tanz der Vampire, ist ein cooles Stück, aber Leute, neues Zeug, was ist mit Mama Mia, schon die 120. Produktion. Es hat alles seine Berechtigung, aber wo sind die ganzen neuen Stücke? Dear Evan Hansen, Hamilton, diese ganzen geilen Sachen, die hier nicht rüberkommen.
Was ist denn mit Hamilton beziehungsweise Book of Mormons? Kommt oder?
Book of Mormon ist ja mein Traumstück. Ich habe das schon viermal in London gesehen, bin ein richtiger Fan.
Ja.
Aber können wir mit diesem Humor vertragen, dass die Deutschen? Ich finde schon, aber ich glaube, da wird wieder alles auseinandergepflückt und da sind so viele Witze,
die liegen bleiben mit der Übersetzung und allem.
Ja. Ich finde ja ganz ehrlich, wir können ja Englisch, zumindest in den Großstädten.
Ja.
Und in Berlin oder in Hamburg, finde ich, könntest du ein Stück auch komplett auf Englisch herbringen. Und dann kommt die Jugend.
Absolut.
Dann kommen aber auch die Alten, weil sie dann irgendwie doch Bock drauf haben. Also ich glaube, dass das möglich wäre. Hamilton muss für mich auf Englisch stattfinden.
Ja, ja.
Diese ganze Rap-Sache. Oh, shit, alles klar. Wir haben ein paar Hamilton-Fans im Studio.
Ja, im Studio sind sehr viele Hamilton, die das, wild nicken.
Ganz genau, das muss auf Englisch stattfinden. Und das andere, Dear Evan Hansen, kannst du locker auf Deutsch machen. Wunderschönes Stück. Geht um die Schule, um jemanden, der da gestorben ist und was Social Media mit den Leuten macht. Das sind alles super aktuelle Themen. Moulin Rouge ist zwar ein altes Ding, aber so geil inszeniert jetzt am Broadway. 1000 Preise kriegt das Ding. Wo bleiben diese Stücke?
Aber das ist ja auch genauso im Theater. Es ist auch so, dass man halt immer wieder zum 100. Mal irgendwie diese Stücke, die wunderschön sind, aber nach einer Weile denkt man ja, okay, jetzt ist es wirklich noch eine neue schreiende Inszenierung von.
Es ist doch traurig und wir Schauspieler haben Bock auf was Neues. Nur ich glaube, in Deutschland traut man sich immer nicht, was Neues zu machen oder eben aus dieser Schublade auszubrechen. Es ist leider immer dieses, ich bleib sicher. Leider habe ich diese Mentalität auch noch lange gehabt, so bevor ich mir mal in England eine Agentur gesucht habe, weil ich auch dachte, um Gottes Willen, die wollen mich doch gar nicht. Probier es doch einfach mal. Und leider sind wir so erzogen, dass wir immer auf Nummer sicher gehen. Also zumindest kann ich das jetzt von meiner Warte aus behaupten. Und das ist generell in der Kunst auch so. Die Musical-Branche ist natürlich nicht ganz so fett wie in den anderen Ländern. Mhm. Und hier, dann haben sie vielleicht mal einmal was riskiert mit dem neuen Stück und dann ist das vielleicht mal nicht gut gelaufen und sofort kommen gleich drei steinalte Musicals wieder, damit man wieder die Kohle reinkriegt. Das ist nicht schade. Ich glaube, gut, aber wie gesagt, das sind Leute, die wissen, was sie tun.
Aber ich glaube, so langsam wird das ja auch immer so in diese Richtung gehen, weil die Zuschauer, die verliert man ja irgendwann mal. Also nach 20, 30 Jahren, dann sind ja die 45, 40-Jährigen dann einfach, die kommen ja nicht mehr.
Ja, dann ist denen das zu laut. Das sind immer die, die dann in der ersten Reihe aufstehen und sich die Ohren zuhalten. Ich muss hier raus. Und dann gehen sie zum Sound und beschweren sich. Das sehe ich immer alles. So von vorne. Ich sage, gut, meine Szene ist kurz unterbrochen.
Warum wird hier gesungen? Was ist denn das?
Ja.
Du warst ja selber mal bei Zweitbesetzung.
Ja.
Was genau ist das? Ich kenne es, ich weiß, was es ist, aber vielleicht für unsere Hörer, was das, weil ihr ja so viele Shows habt und da ja manchmal was passiert oder einer krank wird. Wie viel gibt es Zweit- und Drittbesetzungen oder wie viele gibt es denn da insgesamt?
Also normalerweise gibt es zwei Zweitbesetzungen.
Zweitbesetzungen.
Genau, also es gibt einmal die Hauptrolle und dann gibt es, wenn es eine sehr aufwendige Rolle ist, wie zum Beispiel eben die Rachel Maron in Bodyguard, dann gibt es eine alternierende Hauptrolle. Die ist dann immer dann da, wenn sie nicht da ist als allererste, dann wird sie quasi First Cast. Und dann gibt es nochmal zwei Zweitbesetzungen. Die Rolle war aber extrem. Da waren so viele Zweitbesetzungen gebraucht, weil die jeweils zwei Rollen gecovert haben, die Schwester und die Hauptrolle.
Ach, verstehe.
Und weil das einfach ein riesen Gesangspart ist. Also da sind die auf Nummer sicher gegangen. Da gab es einfach mehr Cover als gewöhnlich. Jetzt bei Pretty Woman gibt es normalerweise zwei. Ich habe eins mehr, weil ich natürlich drehe.
Ah,
das heißt, bei mir, wenn jemand mich anfragt für eine Drehgeschichte, dann bin ich sofort weg. Also dann kann die Bude brennen. Ich darf aber gehen, weil ich habe diese Verträge schon vorher gehabt. Das heißt, ich kann nicht einfach sagen, ich muss spielen. Und dann gibt es bei mir jetzt nochmal eine extra. Also ich habe gerade drei, aber normal ist bei der Stage immer zwei Zweitbesetzungen. Und ein Cover, so nennt man die Zweitbesetzung, ist dann eben meistens im Ensemble.
Ja, oder sie das ist, wollte ich gerade sagen, die spielen ja mit, die haben andere Rollen. Und sozusagen, wenn aber eine krank wird oder sowas oder
drehen oder halt
muss,
nicht da ist,
wird sie hoch.
Genau, dann springt sie hoch und dann ist meistens ein Swing. die sind alle Swings, Rollen. Die immer Backstage sind, die auch bei der ersten, bei der Premierenbesetzung nicht auf der Bühne waren. Da gibt es dann so 3 Frauen, 3 Männer meistens und die springen dann quasi für sie ein. Die kennen alle weiblichen Ensemble-Parts und manchmal auch die Rollen. Also das sind für mich die härtesten Jobs sagen, im ganzen Ding, weil die müssen alles können. Also Hut ab, ich habe das einmal probiert, nach einem halben Jahr habe ich gesagt, Leute, entweder ihr gebt mir eine Erstbesetzung oder ich bin raus, weil ich war ein Katastrophenswing. Dafür musst du organisiert sein. Das kann ich nicht. Ich bin so perfektionistisch, wenn ich einen Fehler auf der Bühne mache, ärgere ich mich manchmal noch eine halbe Stunde später nach der Vorstellung drüber, obwohl das niemand gesehen hat. Ja. Und diese Swings müssen einfach total frisch in dem Moment sein. Und wenn ihnen ein Fehler passiert, müssen sie weitermachen und sich nicht unterkriegen lassen. Ja, ja. Weil wenn du jeden Tag eine andere Rolle spielst, es ist zum Glück nicht ganz so extrem, aber wenn du oft eine andere Rolle spielst, dann ist es normal, dass du vielleicht mal nicht auf der richtigen Nummer stehst oder mal in irgendwen reinrennst.
Auf jeden Fall. Oder die andere Rolle gerade spielst.
Genau, zumindest am Anfang. Genau. Und man
alles schon passiert. Wurf, wurf. Oh, wir sind im Cats.
Oh, verdammt. Genau, sowas kann auch passieren. Das ist aber dann, glaube ich, kurz vorm Burnout. Ja, und so, wenn einer so einen krassen Fehler macht. Aber das ist am Anfang meistens so, in den ersten paar Monaten, bis sie dann alle Parts mal gemacht haben. Ja, und dann ist das, dann gehen die raus. Also wie gesagt, Hut ab vor den Swings. Dann gehen die raus und spielen, als wäre nie was gewesen. Also das finde ich halt beeindruckend. Und ich war schon mal eine alternierende Hauptrolle bei Sister Act in Hamburg auch. Da bin ich eben auch dann raufgegangen, wenn sie nicht da war, die Hauptrolle. Ich hatte aber auch noch die Arschkarte. Ich war auch noch Erstbesetzung im Ensemble für einen kleinen Part. Aha. Ich habe also beides gemacht. Also bei mir gab es nie eine Pause. Die alternieren das eigentlich immer off. Kann immer in der Garderobe chillen und kommt nur dann, wenn die Hauptrolle nicht da ist. Und das ist eigentlich der geilste Job. Gut, du kriegst keine Presse oder so, aber du hast halt, du bist hast halt schön viele Off-Tage und
musst
gehst dann halt nur
rauf.
Musst
du dann immer da sein auch?
Du die Alternierende muss immer da sein, ja. Also da muss man gucken, wie man es im Vertrag hat. Manche sind in der Stadt, müssen in der Stadt bleiben. Ja. Ich hatte das Glück, ich musste in der Stadt bleiben. Ich habe aber auch 10 Minuten vom Theater gewohnt und dann kann man das so machen.
Und nüchtern. Das ist ganz lang.
Richtig, genau. Und manche müssen halt, wenn die irgendwie zu weit draußen wohnen, dass es zu lang dauern würde, sie reinzuholen, wenn irgendwas passiert und irgendwer tot umfällt. Ja. Dann müssen sie im Theater auf Standby sein. Das ist aber das Normale eigentlich.
Hast du denn eine krasse Geschichte oder etwas, was dir in deinen 16 Jahren mal passiert ist, was erzählenswert ist, sowas wie einer ist umgekippt oder vielleicht nicht sowas Dramatisches, aber so.
Ich kann dir von Lachanfällen berichten.
Ja,
ich bin nämlich leider
ganz
anfällig für Fehler. Wenn ein Kollege einen Fehler auf der Bühne macht, dann bin ich die Erste, die lacht. Das ist leider ganz schlimm.
Ja.
Also vor allem, wenn der selber lachen muss. Also wenn er jetzt umfällt und sich was tut, dann lache ich natürlich nicht. Ist ja logisch. Aber bei Sister Act zum Beispiel ist mal der Monsignore, das war eine Rolle des älteren Priesters irgendwie, ist abgegangen und hab beim Abgehen völlig falschen Text gesagt. Und und alle waren so, hä? Ja. Und er ging dann aber laut schallend lachend ab, weißt du, und lässt uns stehen. Und der hat auch eine geile, so eine, so eine Lache. Und der Sound hat ihn nicht rechtzeitig abgedreht. Und dann geht der halt mit diesem Lachen ab. Und wir zwei, die Mutter Oberin und die Hauptrolle Dolores, stehen halt auf der Bühne und müssen halt eine ganz ernste Szene spielen.
Oh,
und ich versuch immer zu reden, aber es kam immer so und so diese Prustlache, wenn du weißt, du darfst nicht lachen,
lachen,
wo nur ganz schlimm und der Rotz läuft, also ganz schlimm. Ich habe 1 Minute lang einen Lachanfall gehabt und habe immer versucht, mich zu fangen und konnte es nicht rauskriegen, den Text. Und meine Partnerin die ganze Zeit musste auch lachen, aber sie musste nicht führen in der Szene, deswegen konnte sie nur reagieren. Sie war so, tja. Und ich war und sie, tja, das geht 1 Minute lang. Das ist so schlimm, dass irgendwann das ganze Publikum sich kaputt gelacht hat. Und dann habe ich mit denen gesprochen. Vierte Wand völlig gebrochen. Ich so, Leute, sie dürfen nicht mitlachen, dann wird es noch schlimmer. Dann haben die noch mehr gelacht.
Oh mein Gott,
und dann
wie
haben
toll.
Wir alle kurz sind wir explodiert und dann konnten wir die Szene weiterspielen. Und ich bin halt auch so, ich finde, wenn sowas passiert auf der Bühne, finde ich so peinlich, wenn die Darsteller so tun, als wäre nichts passiert.
Nee.
Weil das Publikum ist nicht bekloppt. Die kriegen das noch mit.
Ja.
Und das habe ich auch gepostet auf Instagram. Also ich bin da ja knallhart. So, und mein geilster Lachanfall war gerade in Wien, Bodyguard, super ernste Szene. Der Bodyguard trennt sich von der Hauptdarstellerin, also von der Rachel Maron, und sie sagt, hab ich was falsch gemacht? Warum verlässt du mich? Bla. Und dann sagt er, nein, ich habe einen Fehler gemacht. Und in dem Moment schneuzt sich jemand in der ersten Reihe elefantös laut die Nase. So,
so laut,
mitten in dieser Pause. Weil, ganz ehrlich, die Show ist mega laut.
Ja,
und er sucht sich die leiseste Stelle, um seine Nase, glaube ich, abzuschnauben. Also die war abgefallen. Und ich sag noch so, liegt's an mir? Bin ich? Also ich konnte gar nicht mehr sprechen vor Lachen und habe dann halt versucht, und mein Partner, der musste ja ganz ernst bleiben, weil er war, und ich konnte ja das noch als Weinen tarnen, weil Lachen und Weinen ist ja manchmal sehr nah, und ich habe mir so die Hände vorgehalten, es ging alles noch. Und er hat aber dann so mit so einem ganz ernsten Gesichtsausdruck, aber Tränen in den Augen vor Lachen. Er sah so schlimm aus. Der Joweil war das. Wir haben so gelacht. Und dann hat er halt weitergespielt. Und irgendwann, ich konnte nicht mehr. Wir haben die komplette Szene verlacht. Und danach muss ich I'm Every Woman singen, weißt du so. Und dann habe ich aber irgendwann, ich konnte nicht mehr. Und dann habe ich wirklich angefangen zu lachen. Und dann meinte ich, es tut mir so leid, also lachend. Aber sie haben sich gerade so laut die Nase geschnaubt. Ich habe es gesagt. Und der Typ knallrot, so bis hier, ne? Und ich und das ganze Publikum explodiert. Also, ja, Gott sei Dank haben die Wiener keinen Stock im Arsch und haben geklatscht und haben gelacht. Weil natürlich. Ich kann nicht stehen lassen. Mein Schauspieler-Ego hat es nicht zugelassen, dass die denken, dass wir so eine Szene spielen, ohne Grund. Weil es hat ja keiner mitgekriegt, dass der so ein Elefant war. Ja. Sondern die hinten denken nur, was ist mit den Leuten los? Warum spielen die so scheiße? Wie unprofessionell. Ja, und dann habe ich halt, und dann haben wir alle gelacht. Dann hat er noch Ja und Gesundheit. Dann haben die noch mehr geklatscht.
Oh,
das Ding ging auch, glaube ich, 1,5 Minuten. Und dann konnten wir weiterspielen. Und in der Gasse standen alle, die ganzen Darsteller so, weil die halt so gehört haben, was passiert da los? Und erst dachten sie so, oh, Patricia ist heute aber extrem emotional. Das ist ja noch mehr. Also ich konnte es noch gut tarnen, aber dann war halt vorbei. Also solche Sachen passieren. Oh mir ist auch schon mal, oh Gott, mir ist so viel schon passiert. Ich bin zum Beispiel berühmt dafür, dass meine Schuhe ständig abfliegen. Bei Dirty Dancing in Berlin habe ich ständig, gab es einen fliegenden Schuh, der kam immer von mir. Ich habe so wild, also ich bin tänzerisch immer so energetisch, dass die Schuhe das anscheinend nicht aushalten.
Ja.
Und die sind dann immer, da war so ein Saxophonplayer, der war mit auf der Bühne und bei dem ist es wirklich so haarscharf, ist dieser Hacken an ihm vorbeigeflogen. Und das ist zum Beispiel auch legendär. Ich habe auch eine DVD, da haben wir ein Stück aufgenommen auf DVD, da siehst du auch irgendwann, wie mein Schuh fliegt. Also ich keine Ahnung, was da los ist.
Wird.
Nee, wie ich dann irgendwann so den wieder anziehe. Also es gibt so viele Dinge. Ich habe auch mal mein Mikro verloren. Das ist im BH drin gewesen, hinten.
Ja.
Und ich hatte einen riesen BH, weil auf der Bühne haben wir immer größere Brüste. Ich weiß nicht warum, es ist so.
Also damit sie auch ganz weit hinten
genau, damit Brüste auch ganz sehen. Hinten erkannt wird, du bist ein Mädchen. So. Ja. Und dann habe ich halt diese riesen Cups drin gehabt. Und in dem Cup auf der rechten Seite ist der BH. Ist das Mikro.
Ah, okay.
So, und dann hast du natürlich irgendwie eine größere Brust, aber es wird dann ausgeglichen. Deswegen hast du halt Riesenmöpse. So, und dann habe ich halt gemerkt, mein Mikro... mein BH-Träger war gerissen. Das heißt, der eine rutschte runter und dann sieht man so, wie dieser Riesen-BH in Größe D plötzlich meine B-Brust freigibt. Also der rutscht halt immer weiter runter in so einem Tanktop und dann siehst du irgendwann meine kleine Brust und so eine Riesenbrust auf der rechten Seite, weil der BH so schräg hing und ich so, fuck. Und das Publikum lachte schon, weil das ist wirklich, das sieht schlimm aus. Und ich so, fuck, was mache ich? Und ich natürlich ganz cool.
Der Schuh Frauen, ausgezogen, reingetan.
Nee, wir Frauen, wir können es ja, ne? BH raus, zack, und dann machst du es irgendwie unterm Shirt. Ich habe mich schnell hinter irgendeiner Kulisse versteckt, habe den BH weggeschmissen, aber vergessen, dass das Mikro dran hängt.
Oh nein.
Das heißt, ich schmeiße den BH, mein Kopf fliegt hinterher. Also ich habe das erst gemerkt, dann spannt so das Mikrokabel natürlich.
Oh
ne? Weil ich bin ja unter der Perücke, ist mein Mikro befestigt. Also flog das, ich so, oh shit. Und dann habe ich den, und das hat das Publikum alles das gesehen, weil ich dachte, ich mache das so cool in die Gasse. Nee, dann sehen die, wie ich hinterher fliege und dann so, fuck. Dann hing der BH an mir, neben mir dran und ich so, fuck, was mache ich? Ich brauche mein Mikro, muss gleich weiter singen. Und habe mir dann den BH einfach in die Arschtasche gesteckt. Der baumelte dann so,
oh nein.
Mit, damit ich das Mikro noch behalten kann, weil ich musste die Nummer zu Ende
singen. Ja, klar.
Also sowas passiert mir halt auch wie so ein Vollhonk. Also, es gibt einfach Dinge, die kannst du nicht kontrollieren.
Ja, aber das ist wahrscheinlich, jeder hat so Geschichten.
Ja, ey, so viele. Ja. Es gibt so viele Geschichten.
Aber diese eine, nochmal zurückrudernd, die mit dem, dass du die vierte Wand brichst und dass du dann, das ist auch so ein geiles Gefühl, auch für das ganze Publikum.
Eben.
Ich glaube, das ist so eine der schönsten, weil das halt so echt ist.
Dann wissen die, wir machen nicht Playback und so, weißt du?
Wir machen nicht und das bringt allen, weil das hast du in dem Moment, wie viele Leute sitzen in so einem Raum dann.
Da waren es 1350 Leute.
1350 Leute, die alle automatisch dasselbe fühlen. Also, dass es so zusammen ist und man lacht. Ich glaube, das ist...
Also ich glaube auch, mir ist sowas auch schon mal passiert als Zuschauer und ich finde, es ist einfach, du hast einen Moment, den hat kein anderer gehabt. Wir spielen ja jeden Abend dasselbe Stück, aber die können sagen, also bei uns, da haben wir die Darsteller mal echt
und die
erlebt.
So, nee, die BH in die Tasche, das haben wir auch bei uns gesehen.
Nee, stell dir mal vor, du machst jeden Tag. Gut, solche Leute gibt es auch, die dann so Fake-Pannen machen.
Ja,
so.
Klar.
Ich meine, der Arbeitgeber steht grundsätzlich nicht auf solche Sachen. Die wollen natürlich, dass die Show immer perfekt ist, aber wenn sowas passiert, bin ich der letzte Mensch, der so tut, als wäre es nicht so, weil ich verkaufe das Publikum nicht für blöd.
Ja,
wir haben da intelligente Menschen sitzen, mal mehr und mal weniger, weiß man nicht, kennen die nicht, aber ich glaube, die checken schon, wenn ich dem Menschen da in der ersten Reihe sage, bitte hör auf, so laut zu schnauben.
Ja, ja.
Und das Geile ist, der hat dann auch noch später, der hat auch noch weiter geschnaubt, also dem war das war dann irgendwie krank. Gar nicht peinlich, der war einfach sehr krank, ja.
Aber ich hatte das mal, wo ich ganz jung war, da war ich in so einem kleinen so einem Theaterstück drin. Ich war vielleicht 14 oder sowas und hatte so eine kleine Rolle und während der Show ist auf einmal das komplette Licht ausgegangen.
Oh shit.
Und das Licht ist ausgegangen und ich habe mich so gewundert, dass keiner das anspricht. Es war so,
oh nein.
Warum wird nicht darüber geredet? Und es war halt einfach aus, 2 Minuten lang und dann wieder an und alle haben weitergespielt, als ob nichts sei.
Ach, da wurde keine Ansage
gemacht. Und ich so, Das war sehr auffällig. Ja. Also es war stockdunkel. Leute sind ineinander gerannt und keiner, und es war immer nur so, wir haben einfach.
Man hört das so ab.
Ja, aber immer, einfach immer weiter dann diese. Ich weiß, es war so.
Ja, aber das sind Leute, die trauen sich da nicht. Die haben keine, die haben kein Selbstbewusstsein auf der Bühne oft oder sind halt noch unsicher oder sind noch sehr jung. Also ich habe das tatsächlich schon mit 19 gemacht, aber egal.
Nee.
Aber du musst einfach, wie du dich wohlfühlst und wie du, oder Angst hast, dass du dann gefeuert wirst. Natürlich wirst du nicht gefeuert. Sowas passiert, das ist menschlich.
Wer hat das Licht ausgemacht?
Und der Techie, wie oft ist auch der Sound plötzlich aus, wenn du irgendwie einen Satz hast und dann pennt der Typ und am dritten Wort bist du erst aufgedreht. Oder ich habe bei Bodyguard gibt es so einen Lift, also bei And I Will Always Love You kommt bei diesem wichtigen Teil, fährt die halt hoch in so einem Lift, 2 Meter über die Bühne und dann kommt so überall Nebel und ich fuhr da hoch und sing den Song und bla und dann war der zu Ende und das Publikum klatscht und dann wirst du im Dunkeln runtergefahren.
Ja.
Und gehst ab, wo du dich dann verbeugen würdest. So, ich werde runtergefahren und mein Riesenkleid, ich hatte so einen riesen Reifrock aus Federn, verhakt sich in dem Lift, der runtergefahren ist. Das heißt, Licht geht wieder an und man sieht die Hauptdarstellerin in der Hocke und ich versuche, meinen Rock zu befreien.
Oh nein.
Das war das magische Erste, was sie sehen nach dem tollen Song, nach Heulen und Standing Ovations und so, sehen die mich, wie ich versuche und so 3 Darsteller, wie sie an mir zerren.
Okay.
Ja, das passiert. Fuck. Es ist, und dann ich dann auch so, hey, oder oh mein Gott,
I'm still alive.
Die beste Panne. Wir haben noch Zeit, ne? Pass auf.
Ja.
Also mein Hauptdarsteller bei Bodyguard, der hat immer so Ticks gehabt. Der musste immer genau dasselbe machen, bevor er auf die Bühne ging. Ich weiß auch nicht, was da los war. Der musste immer so eine Grätsche machen oder irgendwie, keine Ahnung. Und hat er immer gemacht. Und wir haben uns im Dunkeln, hatten wir einen Quick Change und dann ziehen wir uns an und er macht wieder seine Grätsche und das macht auf einmal so Ratsch. Und ich so... Was und er so, oh Gott, ist irgendwas gerissen? Und ich gucke ihn so an und es ist stockenduster. Und ich so, nee, alles gut. Und er so, okay, alles gut. Dann gehen wir auf die Bühne und dann war seine Jeans gerissen von der oberen, also wenn die Arschbacken sich teilen, von dem Teil bis zum inneren, bis zum Oberschenkel, bis zum Knie. Komplett die Hose offen. Hätte er keine Unterhose gehabt, hätten seine Dinger rausgehangen. So, ne? Die Eier. So.
Und du so, ist alles gut?
Ja, ich hab's nicht gesehen. Ja. Er hat's auch nicht gesehen. Er hat sich ja auch angefasst. Die Hose war komplett offen und dann fangen wir an, die Szene zu spielen. Ich hab's nicht gesehen, aber die ganze Bühne lacht hinter uns. Da waren 3 Mädels, die Karaoke gesungen haben, der DJ und alle haben gelacht, Tränen gelacht. Und wir so, was ist denn da los? Und auf einmal steht der auf, weil wir haben sitzend die Szene dann begonnen. Auf einmal steht der auf und ich sehe, dass sein kompletter Hintern raushängt und so eine peinliche weiße Unterhose wie er. Und die Bühnenunterhosen, die sind nicht sexy.
Ja.
Und dann mussten wir so tanzend uns drehen und dann hätte das Publikum, das hat es komplett. Und ich so, jetzt ziehen wir es durch. Okay, wir ziehen es durch. Und dann hat er komplett die Drehung gemacht und das Publikum lag unter Tisch voll lachen. Wieder, weil der kann es nicht machen. Es hing alles raus. Und dann zur Bau hat er dann bei seiner Verbeugung hat er noch die kaputte Hose mitgenommen, weil das war einfach so witzig. Ich hatte bei dem Schnäuzer auch ein Taschentuch noch mitgebracht zur Verbeugung, weil ich auch noch gesagt habe, gute Besserung. Also ich finde sowas einfach geil und das ist Live-Theater. Deswegen, ich liebe Drehen auch wahnsinnig, aber ich finde es auch so schwer, mich komplett von der Bühne zu verabschieden, weil ich das so toll finde, diese Interaktion mit den Leuten,
ja.
dass du live Publikum hast, dass du sofort weißt, ob ein Witz funktioniert hat oder ob das sie bei uns sind. Ich liebe es, wenn die Rotz und Wasser heulen mit mir. Ich bin ja auf der Bühne immer völlig durch bei Pretty Woman. Da gibt es zum Schluss einen Teil, wo sie sich halt, ne, wo sie auseinandergehen. Nicht ganz zum Schluss, ich verrate nicht alles. Aber ich bin immer hoch emotional, weil ich das wirklich, die Story, die berührt mich halt sehr. Und dann kann ich manchmal gar nicht singen vor lauter Heulen. Und dann siehst du die Leute wieder.
Ja,
das ist einfach so schön und das Miteinander, das ist einfach unschlagbar. Und das ist halt Live-Theater und deswegen müssen wir einfach mehr dran arbeiten, dass mehr Leute kommen und dass es einen besseren Ruf hat, weil es ist echt geil. Also ich liebe Theater.
Ich liebe auch Theater. Nee, das ist wirklich ein schönes abschließendes Wort. Wir sind schon über unsere Zeit.
Natürlich, sorry.
Ach Quatsch, nee, ich sag das nur damit, weil das fühlte sich so an, so kurz an.
Ich dachte auch.
Aber... Ja, mehr ins Theater gehen und ich bedanke mich sehr herzlich, sag mal sehr viel, wollte ich sagen, dass du gekommen bist. Es war ein sehr, sehr schönes Gespräch.
Ich freue mich über die Einladung.
Ja, und wenn, ich wollte gerade sagen, all deine Sachen, Instagram und all das verlinken wir dann auch in unserer
cool. Show. Super, freue ich mich.
That whole part.
Da krieg ich 3 neue Follower. Woo, thank you.
Okay, dann danke vielmals, dass du hier warst.
Ich danke dir.
Und auf Bye.
Tschüss.